Willkommen zur neuen deutschen Nachhaltigkeit. Ich bin Andreas Rickert und ich glaube, wir brauchen eine neue deutsche Nachhaltigkeit. Warum? Zum einen, wir haben riesige Herausforderungen da draußen. Klima, Bildung, Ungleichheit. Und ich glaube, wir brauchen nachhaltige Ansätze, um das wirklich anzugehen. Zum anderen ist aber auch in dem ganzen Thema Nachhaltigkeit eine riesige Chance. Hier ist ein wirtschaftliches Potenzial. Und all das wollen wir angehen, das wollen wir diskutieren. Das wollen wir diskutieren in dem neuen Podcast Neue Deutsche Nachhaltigkeit. Das Interessante ist, auch wenn in der Nachhaltigkeit so viele Chancen liegen, sehen wir doch gerade, dass das Thema Nachhaltigkeit auch immer wieder kontrovers diskutiert wird. Zum einen sehen wir, es gibt inflationären Gebrauch davon, Stichwort Greenwashing. Wir sehen aber auch, dass es zumindest sehr, sehr komplex erscheint, teilweise, glaube ich, auch komplex gemacht wird. Und das finde ich besonders bedauerlich, es ist ein Kulturkonflikt, den wir da auf einmal haben, weil es ideologisch aufgeladen ist. Also insofern lohnt es sich, hier einmal tiefer reinzugehen. Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Wie können wir die Chancen, die in der Nachhaltigkeit sind, auch wirklich nutzen? Und das würde ich schon auch nochmal an den Anfang stellen. Für mich ist das ganze Thema der Nachhaltigkeit, auch wenn wir gleich mit ganz vielen Buzzwords, und ich habe Felix da, mit dem ich das gut jonglieren kann, wie Impact Investing, Effective Altruism und so weiter jonglieren, etwas ist, das eigentlich in die Tradition der sozialen Marktwirtschaft passt. Also insofern etwas ist, was auch eine Historie hat in Deutschland. Also ich freue mich sehr, dass wir diese Themen aufbohren. Und heute habe ich einen besonderen Gast zum Start. Das ist Felix Oldenburg. Felix Oldenburg, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist ein Urgestein. Er sieht gar nicht aus, als ob er so alt wäre. Aber er ist ein Urgestein der ganzen Impact-Szene. Wir werden gleich ein klein wenig über deinen Werdegang reden. Was ich immer ganz lustig finde, ist, wenn man mal googelt, was macht eigentlich Felix Oldenburg, dann kommen viele Sachen hoch. Aber vor allen Dingen, ich glaube, es gab nicht so viele, die bei Kapital im Wirtschaftsmagazin oder in Top 40 waren. Also insofern, du hast es mehrfach geschafft. Und gerade machst du sehr viel Reden darüber, weil du ein Buch rausgegeben hast, Der gefesselte Wohlstand. Da werden wir auch etwas tiefer gleich reingehen. Nicht ganz zufällig sitzen wir, man sieht es hier vorne an den Logos hinter uns, gerade in den Alpen. Die Sonne scheint uns schön in die Augen, also insofern auch das eine kleine Herausforderung, die wir gerne annehmen, sind wir auf dem European Forum Alpbach. Und auch das ist etwas vielleicht, was man symptomatisch sehen kann. Wir werden die nachhaltigen Themen nur international, vielleicht auch gerade gestärkt aus Europa heraus angehen können. Also insofern, ich freue mich sehr, mit dir, Felix, heute starten zu können. Wie bist du hierher gekommen?
Jetzt gerade genau, in diese Podcast-Zelle.
Genau. Und ich meine eigentlich natürlich nicht nur, ob du mit dem Zug oder zu Fuß gekommen bist, aber da kannst du gleich auch etwas sagen, weil das war jetzt auch durchaus herausfordernd für dich heute Morgen, sondern auch, vielleicht kannst du etwas über deinen Werdegang erzählen. Was hat dich dahin gebracht, dass du heute Mr. Impact bist?
Ich bin Mr. Impact. Also erstmal, es ist eine große Ehre, zu diesem Podcast als erstes eingeladen zu sein. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg damit. Uns. Denn das ist ja, wie du sagst, Teamwork, was wir hier miteinander anstellen. Also in diese kleine Podcast-Zelle vor dem Konferenzzentrum Alpbach in der gleißenden Alpensonne bin ich heute Morgen runtergestapft von einem Gipfel, den ich heute zum Sonnenaufgang erklommen habe mit ungefähr 100 anderen. Also im Dunkeln hoch und dann im Hellen runter. Das sind, für Norddeutschen wie mich ist es schwer, das zuzugeben. Ich komme ja von der Nordseeinsel, wahnsinnig schön. Es ist sehr schwer zuzugeben, dass es auch hier sehr schön ist. Und wie komme ich dazu, hier eingeladen zu werden? Du hast mich jetzt als Urgestein bezeichnet. Ich habe einfach jetzt schon eine ganze Weile an diesen Themen gearbeitet. Aber mit diesen Themen will ich mal ein bisschen präziser sein. Ich bin nämlich kein Nachhaltigkeitsexperte in dem Sinne, wie es viele, viele, viele Jahrzehnte Nachhaltigkeitsexperten in einem technischen Sinne gibt. Ja, also ich könnte dir nicht erklären, was genau es jetzt mit CO2-Konzentrationen auf sich hat. Aber
schade, diese Wissensfragen hatte ich gleich auch noch vorbereitet. Aber gut, dann lassen wir die hinterher weg. Nein, Scherz.
Ich habe mich mit einer Form von Nachhaltigkeit beschäftigt, wo sich Gutes tun und Markt treffen. Ja, und da haben wir eine deutsche Tradition, so eine deutsche Denktradition. Ich habe Philosophie, Immanuel Kant überwiegend studiert, die uns eigentlich eher daran hindert, Gutes und das, was sich lohnt, zusammenzudenken. Wir haben eher so eine Denktradition, die sagt, die gute Tat muss rein gut gemeint sein. Ja, man darf nichts selber davon haben. Und deshalb tun wir uns enorm schwer in Deutschland damit, Marktlösungen für das, was eigentlich in unserer aller Interesse liegt, Marktlösungen zu finden, in die zu investieren und so. Das ist so ein undefinierter Bereich zwischen Wohltat und Markt, den wir in Deutschland haben. Und in den habe ich mich voll reingesetzt die letzten 20 Jahre mit dem Thema Sozialunternehmertum und so und allem, was daraus entstanden ist seitdem.
Damit konterkarierst du natürlich so direkt meine Eingangshypothese, weil ich sage ja, dass es so gut nach Deutschland passt, die Nachhaltigkeit. Jetzt sagst du, das ist eigentlich gar nicht etwas, was wir in unserer Kultur haben, wo wir Gutes tun und wirtschaftlichen Erfolg zusammendenken können und dürfen.
Ja, ich glaube, dass wir da, also es passt auf eine Art und Weise vielleicht gut, weil wir ein Erbe in der sozialen Marktwirtschaft haben, aber das ist ja eine soziale Marktwirtschaft und keine ökologische Marktwirtschaft. Wir haben jetzt es mit Gegenwartsherausforderungen zu tun, die in einer Dringlichkeit auf uns zukommen, die unser System schon überfordern. Also ich will das mal illustrieren. Wir wissen mit völlig klarer Evidenz, dass was die Folgen des nicht bewältigten Klimawandels noch in unserer Lebenszeit sein werden und natürlich in der Lebenszeit unserer Kinder. Wir wissen, dass niemand von uns alleine sich mit privatem Geld eine sauberere Luft, friedliche Nachbarn und freie Rede kaufen kann. Das sind Gemeingüter, die stehen völlig klar in Gefahr, in absehbarer Zeit. Und wir können jetzt rechnen, das haben kluge Menschen ja auch getan, Experten getan. Eine Studie vom International Committee of the Red Cross finde ich besonders gut zum Thema Cost of Doing Nothing. Die bedeutet, für viele der Umweltherausforderungen, die wir jetzt sehen wird, wissen wir, dass es 3 bis 5 Mal teurer wird, sie in 10 Jahren zu bewältigen als heute. Jetzt kann man ziemlich genau wirtschaftlich rechnen, ja, wie viel, was für eine Vermögensrendite bräuchtest du, wenn etwas in 10 Jahren 5-mal so teuer wird. Ich glaube, es sind 18-19% pro Jahr. Das kriegst du mit legalem Wirtschaftshandeln kaum hin. Also, wir müssen jetzt Geld ausgeben, damit wir es in Zukunft nicht ein Vielfaches teurer wird. Und damit tun wir uns schon schwer, weil das heute, was heute als Wohltat gewertet wird, in Wirklichkeit aufgeklärtes Markthandeln ist.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wer ist wir? Da müssen wir gleich noch drüber reden. Also wo kommen diese Gelder her? Das würde ich einen ganz kurzen Moment mal parken. Damit haben wir jetzt einen schönen Cliffhanger gemacht, weil wir sind jetzt sofort in die Tiefen abgetaucht. Nämlich, was heißt eigentlich Impact? Was heißt eigentlich nachhaltiges Handeln etc.? Ich würde noch mal kurz den Schwenk zu dir machen, weil auch wenn du da jetzt bescheiden, wie du bist, sagst, es gibt auch andere Expertinnen und Experten da draußen, du bist ja nicht morgens aufgewacht und sitzt auf einmal mit mir hier drin, sondern du hast ja schon noch eine Historie. Deswegen würde ich zumindest mal gerne ganz kurz noch beleuchten. Du sagst, du bist aus dem philosophischen Kontext dahergekommen. Aber du hast eben auch Stationen bei McKinsey, was sicherlich sehr hilfreich war. Dann bist du bei Ashoka gewesen, beim Bundesverband Deutscher Stiftungen. Vielleicht kannst du noch mal so etwas sagen, was waren eigentlich deine Erfahrungen, weil du aus allen verschiedenen Sektoren ja etwas mitgenommen hast, in einen Rucksack gepackt hast, das dich hierhin gebracht hast. Also was waren deine Wegstationen, aber vor allen Dingen auch, was waren deine Learnings aus dieser Zeit? Und ich schließe direkt noch mal eine Frage an, die sehr persönlich dann auch ist. Was war dein biggest failure? Weil auch das ist etwas, wir reden über die deutsche Kultur, was wir in Deutschland sehr wenig machen, dass wir auch wirklich wertschätzen, dass man fallen darf. Und deswegen würde mich auch interessieren, wenn du kurz skizzierst, wie es dich hier hingebracht hat, was hat dich aber auch mal stolpern lassen und was hat dich dazu gebracht, wieder aufzustehen?
Also das war kein gerader Weg hierher. Als ich 15 war, habe ich die Tage gezählt, bis ich endlich 16 wurde, dann durfte ich nämlich in die Jusos eintreten. Damals habe ich in Königstein im Taunus gewohnt, da war die SPD damals schon einstellig. Und in die Jusos zu gehen, das war fast ein Akt der außerparlamentarischen Opposition. Wir hatten da eine Zeitung, die hieß die Rote Sau, die habe ich dann verteilt. Also ich dachte, meine erste Vorstellung von dem, was ich in meinem Leben anfangen will, nachdem die üblichen Kindheitsträume verflogen waren, war, ich wollte natürlich irgendwie Politiker werden. Deshalb auch in Bonn angefangen zu studieren. Und zwar Philosophie, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Also dachte ich, wie studiert man alles? Macht man doch Philosophie. Habe aber ganz schnell diesen Raum, den mir das Studium natürlich geboten hat, genutzt, um unternehmerisch aktiv zu werden. Das war die Frühzeit des Internet, sofort mit Freunden zusammen eine große Intranet-Initiative für die Studienstiftung gestartet, daraus ein Unternehmen gemacht. Habe also, als ich dann zum Studieren nach England ging und dort McKinsey kennenlernte, hatte ich eigentlich schon einen Haufen praktischer Arbeitserfahrung und auch schon so ein bisschen Gründungserfahrung. Das war ungewöhnlich zu der Zeit. Bei McKinsey bin ich eigentlich nach 2 Jahren rückwärts wieder rausgelaufen. Und das nicht, weil ich den Laden nicht mochte, sondern weil mich die Themen, mit denen ich zufälligerweise zu tun hatte, das kennst du ja, du warst ja auch da, das ist schon ein bisschen zufällig, ne? Also wie man da als Junior Consultant eingesetzt wird, ich war in London, darüber hat man keinen Einfluss und ich war einfach nur auf Studien, die sich mit Kostenreduktionen irgendwo im IT-System oder so befasst haben. Ich konnte also wirklich, es hat mich einfach nicht interessiert. Dann habe ich das erste Mal in meinem Leben ein gutes Gehalt gegen mehr Freiheit und eine Mission eingetauscht, die mich überzeugt hat, nämlich bei einem mittelständischen Beratungs- und Thinktank-Unternehmen Bürgerbeteiligung zu machen. Und das war dann meine nächste Station, Vision auch, die mich beschäftigt hat. Ich habe dazu auch ein Buch geschrieben, große europäische Bürgerbeteiligungsverfahren, bin da für ein Jahr nochmal nach Georgetown zum Studieren gegangen, habe dort den zweiten Bush-Wahlkampf mitbekommen und habe also das erste Mal gesehen, aha, man kann ja ein politisches Thema, was mich interessiert, mit Technik, mit Skalierung lösen. Und dann rief Ashoka an. Und das hat mein Leben wirklich verändert, weil in den legendär langen Interviews mit dem Gründer...
Vielleicht nur ganz kurz für die Ashoka nicht kennen, auch wenn es...
Ja, ich beschreibe das gleich. Okay, gut, also Ashoka ist das globale Netzwerk für Sozialunternehmer, Social Entrepreneurs. Und diesen Begriff, den kannte ich nicht. Oder er war für mich jedenfalls nicht besetzt. Und in den legendär langen Interviews mit dem Gründer Bill Drayton, eine renaissanceartige Figur, über die wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal Podcasts gemacht werden. In diesen langen Interviews ist mir klar geworden, eigentlich ist jemand, der sich wie ich für die Lösung gesellschaftlicher Probleme interessiert, das aber mit Marktmitteln machen möchte und dafür Spendengelder einsammelt, ein Social Entrepreneur. Und es ist mir so wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Plötzlich habe ich mich nicht mehr zwischen den Stühlen gefühlt, sondern da gibt es eine jedenfalls kleine Community, die ich dann eben mit aufbauen durfte von Menschen auf der ganzen Welt, die so Veränderungen erzeugen. Und wenn man mit der Brille auf Geschichte guckt, dann sieht man plötzlich überall die Zeugnisse von solchen Pionierfiguren. Jetzt hatte ich aber nicht so eine brillante Idee, sondern habe erstmal Hunderte von Menschen auf der ganzen Welt und vor allem in Deutschland und Europa unterstützt, die tolle Ideen hatten.
Ja, und wir haben ja eben ganz kurz auch über die Historie der sozialen Marktwirtschaft gesprochen. Du sagst zu Recht, da ist das Soziale im Vordergrund und noch nicht das Ökologische. Ich wage mal die These, hätte man in den 50er Jahren schon die ökologischen Themen gehabt, dann wäre das auch schon inkludiert gewesen, weil eben die Nachhaltigkeit am Ende des Tages wirklich alle Dimensionen erfassen muss. Und das haben damals auch schon die wirklich begnadeten Unternehmen und Unternehmer, es waren primär Unternehmer, als es scheint, wirklich auch in sich gehabt. Und wir packen jetzt das Label Social Entrepreneur drauf. Ich glaube, auch wenn es damals das Label noch nicht gab, man würde viele von denen, die heute Großkonzerne dann gemacht haben, auch als solche bezeichnen können.
Ja, klar. Also das, was jemand wie Carl Zeiss gemacht hat, auch Robert Bosch für auch an Mitarbeitervorsorge, alles natürlich gemessen an dem, was in der Zeit möglich und Standard war. Das sind große Pioniertaten, gibt es überall. Aber ich finde doch überraschend für uns in Deutschland, dass der Sozialsektor, also der Non-Profit-Sektor, der traditionell so ein Schattendasein gefristet hat in Deutschland, ja, so eine Art Subventionsbetrieb war, so ein staatlich regelfinanzierter Reparaturbetrieb der Gesellschaft. So schlechte Gehälter, wenig Wettbewerbsfähigkeit, kaum Innovation. Das war jetzt nicht eine Kraft, auf die man gewettet hätte, wenn man sich anguckt, wo sollen die Lösungen für die Zukunft unseres Landes herkommen. Und mit diesem Blick, dass viele, viele wesentliche Fortschritte, wesentliche Erfindungen, soziale Erfindungen von Versicherungen über kooperatives oder genossenschaftliches Banking, Mikrokredite aus dem, sagen, von Menschen kommen, die zu dem Zeitpunkt gar nicht Banker oder Unternehmer waren, sondern einfach Bürgerinnen und Bürger waren und das erstmal Non-Profit angefangen haben, bis später daraus Märkte entstanden sind. Das ist eine Einsicht, die habe ich die ersten paar Jahre mit Ashoka formuliert und die hat eine Menge Menschen angezogen in Deutschland. Eine Menge Menschen, die sich fragten, wie kann man eigentlich Wirtschaft umprogrammieren? Aha, gucken wir doch mal woanders hin. Wir gucken auf die Erfinderpersönlichkeiten aus der Mitte der Gesellschaft und wenn wir deren Ideen skalieren können, dann können nachhaltig funktionierende Märkte daraus werden, die zum Wohle aller funktionieren.
Genau. Und das ist ja, damit kommen wir wieder zum Titel des Podcasts, meine Grundthese, wir brauchen eine neue Nachhaltigkeit, eine neue deutsche Nachhaltigkeit, weil hier einfach wahnsinniges Potenzial ist. Und ich prognostiziere, wir werden sehr viele von diesen Gründerpersönlichkeiten gerade schon in unseren Reihen haben. Und in 10, 20 Jahren werden wir sehen, dass die Großkonzerne der Zukunft gebaut haben. Also insofern, da bist du quasi ganz nah dran gewesen. Wir gehen ganz kurz noch ein bisschen in deinem Leben weiter. Mhm. Und dann kommt auch schon der Bundesverband Deutscher Stiftungen. Vielleicht kannst du da noch kurz was zu sagen. Und dann kommen wir zu Because, wo du gerade unterwegs bist.
Ja, der Bundesverband Deutscher Stiftungen, das kam so, dass ich eigentlich bei Ashoka die Finanzierungsbedarfe von Menschen mit tollen Ideen von A bis Z mitbekommen habe und gesehen habe, wie viele daran scheitern oder jedenfalls wie lange es für viele dauert, weil sie nicht die richtige Finanzierung bekommen. Man muss sich vorstellen, wir haben in Deutschland eigentlich all das, was, wenn man eine gute Unternehmensidee hat, dann hat man ein Riesenkontinuum von Finanzierung, von Bankkrediten über Wagniskapital. Auch da geht vieles noch besser, aber das ist alles gut dokumentiert. Wenn man als Bürgerin oder Bürger eine gute Idee hat, dann kann man sich ein bisschen Geld von der Familie einsammeln. Man kann vielleicht ein paar Kleinspenden einsammeln und dann ist es auch schon schwierig. Dann kann man sich vielleicht für eine staatliche Pilotförderung bewerben. Die gibt es dann einmal. Danach kann man keine Pilotförderung mehr kriegen, bis man in eine Regelförderung reinkommt. Das ist praktisch unmöglich, weil das alles Monopole sind. Das ist sehr, sehr schwer, gute Ideen zu finanzieren in Deutschland, wenn sie nicht in die traditionellen Muster von unternehmerisch ich verkaufe ein Produkt an eine Zielgruppe passen. Und da dachte ich, wir haben doch eigentlich eine Kapitalquelle in Deutschland, die genau dafür da ist, nämlich 100, 200 Milliarden Euro an Stiftungsvermögen. So genau weiß das keiner. Und zwar Stiftungsvermögen, was damals, ich bin 2016 Generalsekretär des Bundesverbands geworden, in der Nullzinsphase auf traditionellem Wege eigentlich kein Geld abgeworfen hat. Also könnten wir das doch investieren in diese neuen Wirtschaftsmodelle, das dachte ich. Mission Investing, Impact Investing sind dann die Fachbegriffe dafür. Und da habe ich überwiegend eine sehr schöne Zeit gehabt, auch erfolgreich, aber in der Kernfrage, für die ich angetreten war, nämlich mobilisieren wir privates Stiftungskapital, um zu investieren in gesellschaftlichen Innovationen in Deutschland. In dieser zentralen Frage habe ich den Kopf gegen die Wand gehauen. Die Wand hat Risse, aber sie steht noch.
Genau, wir reden ja auch gleich darüber, wer finanziert eigentlich diese Zukunftsinvestitionen? Und du hast in der Tat dir, und vielleicht ist das auch schon dein biggest failure, du hast es nicht geschafft, das große Stiftungskapital, das da liegt, wirklich zu mobilisieren, dass das in nachhaltige, impactgetriebene Unternehmen und Anlagemöglichkeiten investiert.
Ja, das muss man klar sagen. Also meine Präsenz dort hat nicht den geringsten Unterschied gemacht. Ich kann keine Fallbeispiele oder nur ganz wenig Fallbeispiele von Stiftungen nennen, die nennenswert und nicht nur experimentell mit dem Vermögen soziale oder ökologische Innovationen finanzieren und sich darauf auch als Einkommensquelle verlassen. Und das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, weil im Stiftungsgesetz steht, das gesamte Vermögen dient dem Zweck. Da steht nicht nur die Erträge dienen dem Zweck. Das gesamte Vermögen. Realität ist aber, dass in vielen, vielen Stiftungen Vermögen ausschließlich mit einem Blick auf Rendite und Risiko angelegt werden und im Zweifel genau die Probleme mitfinanzieren, die man mit dem Brotkrümeln der Erträge hintenrum nach erheblichen Kosten mit ein paar Spenden fixen möchte. Das ist kein gutes Geschäft für die Gesellschaft.
Nein, das ist eine Katastrophe. Und damit ist dann wirklich die Frage, wo kommen eigentlich die Milliarden her, die wir brauchen, um diese Zukunftsinvestitionen zu machen? Also auch vielleicht da mal eine Zahl. Wenn wir auf die SDGs gucken, also die Sustainable Development Goals, wo die UN ja in Anführungsstrichen so schön die Probleme der Welt zusammengefasst hat, dann brauchen wir, da gibt es eine Statistik, ungefähr 4,5 Billionen US-Dollar pro Jahr, um das zu finanzieren. Und die Frage ist, wo kommt das her?
Ja, und das ist ein Bargain, ja, das ist ein Sonderangebot gegenüber den Kosten, die wir bei Nichtbewältigung der Probleme haben in Zukunft.
Genau, aber wir wissen natürlich auch alle, nur das Appellieren, dass in Zukunft Probleme größer werden.
Wir brauchen klare Finanzinstrumente, um zukünftige Kosten in heutige Investitionen zu übersetzen. Das ist der Job eines gut funktionierenden Finanzsektors.
So, was
und diesen Job macht der Finanzsektor heute nicht.
So, und wie, die Frage ist, wie mobilisieren wir die Milliarden? Weil sie liegen ja da. Also, wie mobilisieren wir, wer sind eigentlich die Player, die das Geld geben sollten? Ich habe eine Hypothese, ich habe einen Ansatz, aber ich würde erstmal gerne hören, wie du siehst.
Ja, also dafür muss man sich genau die Vermögensanatomie in Deutschland mal angucken. Und da bin ich einen guten Teil der Naivität losgeworden, die ich noch hatte bis vor einigen Jahren und habe dann einen schärferen Blick drauf und habe darüber eben auch das Buch Der gefesselte Wohlstand geschrieben, wo die Milliarden liegen, mit denen wir die Welt verbessern können. Die liegen nämlich in den Händen von Vermögenseigentümerinnen und Eigentümern selbst, insbesondere der nächsten Generation. Es läuft die größte Erbenwelle der Geschichte. Wir vererben pro Jahr ungefähr 400 Milliarden Euro. Es wird in Deutschland pro Jahr jetzt erstmals mehr Geld vererbt pro Jahr als neu erwirtschaftet. Wir sind
das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Also, ja, also man muss sich nicht lange fragen, wo das Geld ist. Das ist so, wie wenn man im Wald steht und fragt, wo sind denn die Bäume? Es ist mitten unter uns. Und zwar nicht bei wenigen Superreichen, sondern in der Spitze relativ breit verteilt. Ja, denn in so dynastischen Erbfolgen, wo Stiftungen, Privatstiftungen übrigens eine ganz problematische Rolle bei der Umgehung von Erbschaftssteuer spielen, das ist die andere Seite des Stiftungswesens, aber das nur nebenher, verteilt sich das Erbe ja oft auf viele Erben, übrigens zur Hälfte, sogar etwas über die Hälfte an Frauen. Das heißt, wir haben einen Vermögenstransfer in Richtung einer nächsten Generation, mehr in Richtung Frauen und zwar eben in Richtung Menschen, die sich ganz klar die Rechnung aufmachen können, was passiert, wenn ich jetzt nicht dieses Geld investiere für eine bessere Welt. Was ist denn das Geld für meine Kinder und Enkelkinder dann überhaupt noch wert? Also muss ich das mal sehr klar machen, dass dieses Dogma, in dem wir das Familienparadigma, in dem wir Familienwohlstand über Generationen weitergeben, nicht mehr funktioniert. Das meiste Geld, was wir haben, wird weitergegeben in Familien und zwar unter der Maßgabe, das ist gar nicht wirklich dein Geld, du passt gut darauf auf, vermehrst es für die nächste Generation. Ich habe das neulich in einem TED-Talk mal so beschrieben und einen Geldschein ins Publikum gereicht und gesagt, wer möchte das haben? Unter der Maßgabe, du musst es in 30 Jahren am besten gut vermehrt weitergeben an die nächste Generation. Und ich, der Vererbende, sagt dir auch noch, wie du es anlegen sollst. Unter den Bedingungen muss man sich mal vorstellen, handelt ein guter Teil der Vermögen der nächsten Generation. Und denen müssen wir ein neues Sinnangebot für ihr Geld machen. Nicht den Finanzdienstleistern, die in der Regel mehr davon profitieren, dass Geld auf einem Haufen auf die traditionelle Art und Weise angelegt wird, als dass es weggegeben wird und investiert wird mit einem ungleich höheren Risiko und einer ungleich längeren Investitionsperspektive für die nachhaltigen Lösungen, die wir brauchen.
Jetzt hast du eben betont, dass mehr als die Hälfte davon Frauen sind. Warum betonst du das? Also liegt dahinter, dass Frauen, wenn man das mal jetzt sehr holzschnittartig sagt, eher nachhaltig handeln, eher nachhaltig investieren wollen?
Ich glaube, dass die Evidenz dahin zeigt, ja, dass Frauen anders investieren. Ich kann dir jetzt keine Zahlen liefern, vielleicht kann man das nochmal in die Shownotes nachliefern. In der Philanthropie, also im professionellen Weggeben von Geld, ist das sehr gut belegt. Die großen Beispiele unserer Zeit, wo Milliardenvermögen weggegeben werden und nicht eingeschlossen werden in Stiftungsstrukturen, sondern wirklich weggegeben werden an die Lösungsumsetzer, sind die Amazon, die geschiedene Frau des Amazon-Gründers Mackenzie Scott und natürlich Melinda Gates, die geschiedene Frau des Microsoft-Gründers. Und in Deutschland haben wir Beispiele wie Ise Bosch. Also ich glaube, man kann sagen, du hast selber mal das Beispiel von Susanne Klatten eng betreut. Ich glaube, man kann sehr deutlich sagen, dass die Pionierinnen des Weggebens von Geld Frauen sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, man findet eine Statistik, dass auch das nachhaltige Anlegen unter Frauen eine größere Rolle spielt.
Also subjektiv kann ich es auch bestätigen. Also auch bei Fineo landen ja viele Menschen an, die sich engagieren wollen, die mit ihrem Geld etwas tun wollen. Dafür sind es überproportional viele Frauen. Und das gibt mir vielleicht auch ein bisschen Hoffnung, die sogenannten Next Gens, also welche, die quasi von großen Familien dann die Tradition weiterführen, die in die nächste Generation kommen, ja, die sich auch engagieren.
Und für die die Fortsetzung dieses Familiennarrativs nicht mehr so viel Sinn macht. Ja? Denn sein Geld nach dem alten Muster zu mehren auf Kosten des Planeten, das hat ein Enddatum, das gefährlich nahe gekommen ist.
Aber wie entfesseln wir den Wohlstand? Also wir haben jetzt herausgearbeitet, es ist total sinnvoll, jetzt das Geld in die Hand zu nehmen, um auch zukünftig damit nicht noch mehr Kosten zu haben oder anders gesagt, um jetzt auch schon Renditen damit einzufahren. Wir sagen, es ist das Geld da. Wir sagen auch, offensichtlich gibt es ein Interesse, vielleicht auch gerade frauengetrieben, da etwas zu machen. Warum ist denn immer noch dieser Wohlstand gefesselt und noch nicht komplett geleveraged für Impact? Ist es ein Mangel an Investitionsmöglichkeiten?
Ja, bestimmt. Aber die Anbieter von Investitionsanlagen, das kennst du ja nun sehr gut, würden sagen, ja, wo ist denn die Nachfrage? Also das sind immer solche entstehenden Märkte, sind immer so, die fühlen sich immer nach so Henne-Ei-Situationen an für eine ganz lange Zeit und dann geht plötzlich die Post ab. Und ich glaube, wir sind vor dem Moment, vor einem solchen Tipping-Point, wo plötzlich die Post abgeht. Ja, und Menschen wie du und ich sind da total, warten da schon seit vielen Jahren drauf, und denken, das kann doch nicht sein. Jetzt muss es doch. Aber jetzt wird es tatsächlich, weil ein paar Dinge zusammenkommen. Jetzt haben wir aber das Pech, dass eigentlich ein paar Player, die wir dringend bräuchten, um aus diesem Tipping Point wirklich eine Explosion der nachhaltigen und impactorientierten Geldanlagen zu machen, weshalb das, die dabei nicht helfen. Ne? Wir haben eine Bundesregierung, die aktuell nicht hilft. Ja, auch die letzte hat nicht geholfen. Ich bin sozusagen nicht mehr so klar politisch verordnet, wie ich das noch am Anfang meines Lebens war. Ich habe da inzwischen mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen, was die Politik angeht. Aber wir bräuchten eigentlich eine Bundesregierung, die völlig klar auf nachhaltigen Finanzmarkt setzt. Und wir haben zwar jetzt nützliche EU-Regulierung, da wollen wir jetzt nicht zu technisch werden, da hat sich ganz, ganz viel getan, darin zu beurteilen, was eigentlich eine wirklich nachhaltige oder impactorientierte, wirkungsorientierte Geldanlage ist. Das hatten wir vor 10 Jahren noch nicht, das haben wir jetzt. Ja, jetzt kann man da richtig, jetzt können wir das genau beschreiben und sagen, das ist es nicht. Und dann kann man es auch bündeln, dann kann man es in Produkte stecken, die man auch an alle verkaufen kann. Aber wir haben keine Bundesregierung, die die Visionskraft hat, wie wir es mal vor 20 Jahren zum Thema Wagniskapital hatten. Ja, das war nämlich auch unterbelichtet. Und dann haben wir einen Hightech-Gründerfonds und andere Instrumente mit öffentlichem Geld gegründet und anderen Privaten erlaubt, da reinzukommen. Dann hat sich das gelohnt und inzwischen braucht man das öffentliche Geld gar nicht mehr, weil das Private übernommen hat. Aber wir haben ein System von Förderbanken, das sehr konsequent dafür gesorgt hat, dass sich die Finanzierungsbedingungen für Startup in Deutschland verbessern. Und da sehen wir riesige Erfolge über die letzten 20 Jahre. Das Gleiche bräuchten wir für das Thema Impact Entrepreneurship. Und das sehe ich schlichtweg nicht. Wir haben eine KfW, die diesen Job nicht macht.
Noch nicht.
Ja, aber noch nicht macht. Und eigentlich sind alle Puzzlestücke auf dem Haufen. Und es wird trotzdem passieren, selbst wenn die KfW oder andere nichts machen, selbst wenn eine Bundesregierung nichts macht, selbst wenn wir sagen, es ist nämlich einfach eine Marktnotwendigkeit.
Genau. Und da kann ich dir nur zustimmen. Also es sind alle Puzzlestücke da. Ich glaube, wir sind an diesem Tipping Point, dass wirklich, und das ist ja auch mein Mantra, Impact Investing Mainstream wird. Ich habe ehrlicherweise auch lange darauf gehofft und gewartet, dass der Staat die Rahmenbedingungen dazu macht, katalytisches Kapital zur Verfügung stellt etc. Ich glaube auch, das wird kommen. Das Einzige, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, ist, dass wir, ich hatte eingangs gesagt, nicht in einen ideologischen Kulturkampf kommen, sondern wir müssen es einfach ganz rational herleiten.
Das hat nichts mit links, rechts, grün, nicht grün zu tun. Ja, in Frankreich hat es eine konservative Regierung die Fonds eingeführt, die 10% in Impact investieren müssen. Also dieses Thema ist nicht politisch kodiert.
Genau. Und deswegen müssen wir aber eben auch aufpassen, dass das nicht passiert, dass es nicht wahrgenommen wird als eine Moralkeule, mit der man jetzt versucht, dieses Thema zu mobilisieren, sondern ganz rational deutlich machen. Du hattest es eingangs auch so schön gesagt, man kann Gutes tun und wirtschaftlich erfolgreich sein und das gleichzeitig. Genau. Und diesen Überlapp müssen wir zeigen.
Und das Seltsame an Deutschland ist, in dem Moment, wo wir sagen, das ist moralisch geboten, steigen ganz viele aus.
Genau.
Genau wegen dieser Anfangsdiagnose von mir, weil wir dieses etwas problematische Erbe aus der deutschen Aufklärung haben. Nur etwas ist gut, was allein gut gemeint ist. Und deshalb darf man da keine kommerziellen Motive reinmischen. Das haben die Engländer in ihrer ideengeschichtlichen Tradition anders. Aber es ist völlig klar, es ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit und je näher der Zeitpunkt dieser zukünftigen Kosten an uns heranrückt, desto größer wird die wirtschaftliche Opportunity, desto schneller lohnen sich Lösungen in Nachhaltigkeit. Und deshalb glaube ich, es passiert jetzt ganz, ganz schnell. Wir müssen nur zusehen, dass wir diese Instrumente demokratisieren. Das ist für mich ein Riesenanliegen. Was meine ich damit? Wenn man wenn man so sein Geld anlegen möchte, dass es wirklich nachweislich keine Schäden produziert, sondern den Planeten repariert, dann ist das bisher nur in Finanzinstrumenten möglich, geschlossene Fonds und so weiter, die für Privatanleger, für Kleinanleger nicht vermarktbar sind. Für Kleinanleger, die Kleinanleger kriegen sozusagen nur die nicht nachhaltige Resterampe des globalen Kapitalmarkts angeboten. Ich möchte mit meinem kleinen Geld sicherstellen, dass ich damit dem Planeten nicht schade, sondern ihn repariere. Und unseren Gesellschaften irgendwo am Ende einer Lieferkette nicht schade, sondern dort einen Beitrag leiste. Und die traurige Wahrheit ist, heute kann ich das als Kleinanleger nicht, als professioneller Anleger kann ich das.
So, jetzt muss ich mal einen großen Disclaimer machen, das haben wir nicht abgesprochen, dass du jetzt diese schöne Steilvorlage machst, aber da muss ich es jetzt vielleicht doch mal deutlich machen, ich bin ja auch Vorstand bei der Deutschen Nachhaltigkeit und dort machen wir genau das. Also wir haben genau das Bestreben, dass wir eine Demokratisierung von Impact Investing hinbekommen, weil auch das ist das, was mich immer sehr umgetrieben hat. Also wenn wir gucken, wer investiert eigentlich nach Impact Investing, also wo man wirklich messbar einen gesellschaftlichen Mehrwert hat, neben dem wirtschaftlichen Erfolg, dann waren es eben vor allen Dingen Hochvermögende, Stiftungen konnten es machen, haben es leider nicht häufig gemacht, Family Offices, aber eben diejenigen, die als Kleinanleger unterwegs waren, die konnten das halt nicht machen. Und da sehe ich eigentlich, und das ist ein Tipping Point eben besprochen, dass da gerade viel passiert. Wir bei der Deutschen Nachhaltigkeit haben jetzt eine Anleihe, die zweite ist jetzt gerade von der BaFin genehmigt, also insofern, wir haben Anleihen draußen, mit denen man das machen kann, aber ich sehe eben auch andere Player, die in das Feld reinkommen und das wird eigentlich der Game Changer sein, dass wir nicht nur auf die paar wenigen Hochvermögenden gucken, dass die sich entsprechend engagieren, die müssen es auch. Wir müssen auch nicht auf die großen Institutionellen nur gucken, auch die sollten es tun, sondern am Ende des Tages ist es ein Movement und darauf baue ich eben. Und das wird uns hoffentlich dann auch nochmal das Kapital, aber vielleicht auch eine Stimmung in der Gesellschaft zur Verfügung stellen, die nach vorne gerichtet ist.
Ja, finde ich auch großartig. Ich glaube, man muss an einer Stelle aufpassen, Andreas, und zwar bei den Renditeversprechen. Denn auch wenn die Vorbeugung der Zerstörung unseres Planeten das offensichtlich beste wirtschaftliche Geschäft der Wirtschaftsgeschichte ist, ist es so, dass die meisten der Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer, die meisten der Pioniere, die neue Klimatechnologien früh an den Markt bringen, Plastik aus den Meeren fischen, noch nicht die Rendite erwirtschaften, ein höheres Risiko haben, als wenn du jetzt eine Unternehmensanleihe von einem Siemens oder sowas rausschmeißt. Ja? Und ich beobachte mit Sorge, dass viele, die im Impact-Investing-Markt aktiv sind, sagen, wir können es uns nicht leisten, Produkte mit einer niedrigeren Rendite anzubieten. Ich glaube, das stimmt nicht. Da würde mich auch deine Perspektive interessieren, denn wir werden ein Riesenproblem bekommen, wenn diese Renditeversprechen nicht eingelöst werden oder noch schlimmer sich dann hinterher herausstellt, da wurde dann letztlich doch, so wie bei den grünen ETFs oder so, wird dann doch in dasselbe, nur in anderer Verpackung investiert, was man eigentlich in den konventionellen Finanzprodukten hatte.
Wir reden über Collective Impact. Das heißt, es gibt nicht den einen Ansatz, es gibt nicht das Silver Bullet, mit dem man alles löst, sondern wir werden unterschiedliche Sachen kombinieren müssen. Also insofern bin ich ja auch weiterhin großer Freund und Advokat, ähnlich wie du, von Philanthropie. Es gibt bestimmte Herausforderungen da draußen, da können wir überhaupt gar kein Geschäftsmodell drauf bauen. Das heißt also, hier brauchen wir privates, philanthropisches Kapital, anders gesagt, eine Spende mit einer finanziellen Rendite von -100%.
Für das Individuum, das spendet.
Genau,
nicht für die Gesellschaft,
nicht auf der kollektiven Ebene.
Nicht eine enge Perspektive, ja.
Genau, aber da ist das Geld rein aus einer finanziellen Perspektive einfach weg. Deswegen muss man dieses Geld sehr, sehr bewusst einsetzen, weil das nicht so viel da ist. Und deswegen muss man genau verstehen, wo kann Philanthropie genau den Unterschied machen, vielleicht auch Innovation besonders fördern oder katalytisch sein. Es gibt die Sachen, wo wir Blended Finance haben. Da kann man in der Tat nicht marktübliche Renditen haben. Hier gucke ich dann in der Tat, auch wenn ich den eben so ein bisschen zur Seite geschoben habe, schon noch auf den Staat. Also dass man sagt, okay, es gibt bestimmte Sachen, da müssen und können Entwicklungsbanken eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, weil man eben nicht konkurrenzfähig ist, zumindest auf der finanziellen Ebene, mit dem Kapitalmarkt. Ich glaube aber, und ich sehe diese Beispiele, dass man dann auch bestimmte Startups, aber auch durchaus Transformationsfinanzierungen machen kann, weil auch das ist wichtig. Wir können nicht nur über Startups die große Finanzierung oder die Transformation machen, sondern wir müssen auch vielleicht Grauschattierte auf der Transformation unterstützen. Wenn man da reingeht, dann ist es auch möglich, durchaus sehr attraktive finanzielle Renditen zu haben und, wenn ich das noch ergänzen darf, häufig sehr resilientere.
Ja, aber ich will ein bisschen Salz da reinstreuen, weil sozusagen das, wie kommen zum Beispiel bei Startups Bewertungen zustande? Ja, Bewertungen kommen durch die Fiktion, durch die Vorstellung, die Hoffnung zustande, dass das Startup in der Zukunft verkauft wird. Die kommen in der Regel nicht dadurch zustande, dass Startups profitabel werden und man sie mit einem Multiple, also einem Vielfachen ihrer jährlichen Gewinne bewerten würde, sondern ganz in der Regel ist es völlig anders. Startups werden dann wertvoll, wenn jemand denkt, man kann sie teuer verkaufen. An wen werden sie dann verkauft? In der Regel an die Incumbents, also die bereits etablierten, nicht nachhaltigen, nicht so innovativen Marktteilnehmer, die sich damit die Innovation reinholen wollen oder sich die Konkurrenz vom Leib halten wollen. Also kurzum, wenn ich ein Klima-Startup finanziere und da eine tolle Rendite rausbekomme, weil es zum Schluss an irgendeinen nicht nachhaltigen Energieriesen verkauft wird, der sich damit einen Bewerber vom Leib schafft oder einen guten Marketing-Erfolg erzielt, dann habe ich für die Nachhaltigkeit gar nichts getan. Sinnvoller wäre es gewesen, dieses Unternehmen ruhig oder von mir aus auch schnell, aber in eigener Eigentümerschaft wachsen zu lassen oder in der Eigentümerschaft einer Stiftung oder in Verantwortungseigentum. Aber viele der Renditen, die durch Risikoinvestitionen hohen zustande kommen, mit denen man Anleger lockt, sind nur plausibel, wenn zum Schluss ein Exit an jemanden stattfindet, der sich das leisten kann. Und das sind in der Regel die nicht innovativen, nicht nachhaltigen Markt etablierten Teilnehmer.
Genau, also da bin ich ganz bei dir. Aber das greift dann wieder auch den Punkt auf, wenn ich sage, wir setzen eigentlich auf die Idee der sozialen Marktwirtschaft auch. Auf dort ging es nicht darum, dass man in 5 Jahren ein Multiple von 10x hat, sondern das waren alles Unternehmen, die aufgebaut wurden, die solide gewirtschaftet haben und vernünftige Renditen erwirtschaftet haben. Und das ist aber meiner Ansicht nach mehr als konkurrenzfähig, wenn man auch auf diese Renditen, die ja durchaus attraktiv sind, zielt und nicht auf ein Exit von einem Unicorn.
Wenn du eben aufgeklärte Eigentümerinnen und Eigentümer hast. Und das ist die große Hoffnung, da kommen wir wieder zu unserer Hoffnung zurück. Das ist die Hoffnung, die ich habe, dass die vielen Erbinnen und Erben von Unternehmensvermögen und anderen Vermögen sich dazu entscheiden, traditionelle Kapitalmarktinvestoren zu werden, sondern die Herausforderung und die Verantwortung und die Einzigartigkeit der Eigentümerrolle für ökologisch und sozial nachhaltige Unternehmen wahrnehmen. Das sehe ich bei vielen, die sagen, wo bin ich eigentlich der beste Eigentümer? Welche Idee kann ich schützen? Welche will ich langfristig führen und nicht an den nächstbesten Private Equity Laden verkaufen? Das, wenn wir das schaffen würden, diese unternehmerische Eigentümertradition in Deutschland an die anzuknüpfen und zu sagen, die Familienunternehmen sind die Unternehmen, nicht die am schlauesten in Berlin Lobbying gegen Erbschaftssteuer machen, so wie heute, sondern die Familienunternehmen sind diejenigen, die dafür werben, dass Deutschland der Standort ist, an dem man am besten mit Geld eine enkelfähige Zukunft sichern kann. Das wäre eine Vision für Familienunternehmen, wie ich sie mir wünschen würde, und nicht das, was wir heute haben, so eine Vermögensverteidigungsindustrie.
Sehr schön. Und damit haben wir nochmal vielleicht auch die Definition von Impact Investing, weil da ist genau das drin. Für mich macht Impact Investing nämlich aus drei verschiedene Punkte. Das eine ist, ich muss den Impact haben, ich muss zeigen, messbar zeigen, dass ich einen gesellschaftlichen, ökologischen, sozialen Mehrwert habe. Das zweite ist, wir reden nicht über Philanthropie, sondern über ein wirkliches Investment, wo ich einen Financial Return habe. Da haben wir gerade drüber gesprochen, der kann unterschiedlich ausgeprägt sein, aber es muss auf jeden Fall einen Financial Return geben. Aber das dritte ist meiner Ansicht nach das Entscheidendste, die Intention. Ich muss auf beiden Seiten, auf der Seite des Investors als auch auf der Seite des Investees, die Intention haben, wirklich dieses gesellschaftliche, ökologische auch wirklich zu verfolgen. Und damit kommt eigentlich erst diese Langfristigkeit
denn
mit rein.
Denn weder Rendite noch Impact kannst du sicher wissen in der Gegenwart. Aber du kommst doch nur hin, wenn du die Intention sicher hast. Ja? Das passiert nicht aus Versehen.
Das passiert nicht aus Versehen, aber wir können es versuchen zu steuern, und das ist genau unsere Intention. Die Zeit ist jetzt schon gerast, aber vielleicht haben wir ein bisschen erklären können, wie wir, danke da, dass du da so viel austeilen dürfen, wie wir auf den Bereich gucken, wo dieses Kapital mobilisiert wird, warum wir das Kapital mobilisieren können und müssen. Und eine wichtige Intention, die ich auch hiermit habe, ist, den Menschen auch etwas Zuversicht zu geben. Also weil da draußen sind ganz, ganz große Herausforderungen, und vielleicht kann das ganze Thema des nachhaltigen Investierens, der Nachhaltigkeit, des Impact Investments auch Zuversicht geben.
Die habe ich sowieso. Die Welt ist dramatisch besser geworden gegenüber der Welt, in der unsere Eltern, Großeltern und andere vorherliegende Generationen gelebt haben. Ich möchte in keiner anderen Welt leben. Die Herausforderung unseres Moments ist, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder das auch noch sagen. Und wir wissen mehr denn je darüber, was wir tun müssen. Mehr als die Generationen vor uns darüber gewusst haben.
Dann lass es uns anpacken und alles wird gut. Danke dir dafür. Zum Schluss kommt jetzt noch eine Frage. Ich liebe Musik.
Ich
und
auch.
Ich weiß, dass die auch für dich immer viel bedeutet. Und ich glaube, Musik kann wahnsinnig motivieren, kann nach vorne gehen. Und ich habe dich gebeten, einen Song mitzubringen, der in die aktuelle Zeit reinpasst und dir etwas bedeutet. Insofern möchte ich zum Schluss dich nochmal fragen, welchen Song hast du uns mitgebracht?
Ich wollte was Ungewöhnliches mitbringen, weil so Johnny Nash, I Can See Clearly Now, solche Optimisten-Hymnen haben wir nun schon viel gehört. Ja? Oft geht es mir vielleicht auch wie dir, so wie Bob Dylan schreibt, ja, Clowns to the left of me, Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Aber das ist doch nicht der Song, den ich mitgebracht habe. Ich habe einen ganz unbekannten Song von Warren Zevon mitgebracht, Lawyers, Guns and Money.
Wow, okay, den kenne ich nicht, da freue ich mich aber drauf. Das klingt schon sehr vielversprechend.
Denn das braucht man oft.
Der Song ist in den Shownotes. Felix, vielen, vielen Dank, dass du uns den Song mitgebracht hast, dass du aber vor allen Dingen als deine Ideen mitgebracht hast, geteilt hast, und vor allen Dingen danke für dein Wirken. Ich freue mich auf das weitere gemeinsame Wirken. Alles wird gut.